ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, dem Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Ja, soweit mal der Text. Und ich möchte eigentlich insbesondere über die ersten drei Verse sprechen. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Luther übersetzt hier, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ja, wir sind Menschen, wir wollen eigentlich lieber etwas sehen. Wir möchten die Dinge verstehen, wir möchten etwas begreifen, etwas erleben. Das Warten und das Hoffen und Vertrauen, das fällt uns eher schwer. Glaube ist nicht leicht. Es ist ja wunderbar, wenn man Erfahrungen mit Gott machen kann und sogar Wunder erlebt. Und dann ist es auch leicht, Gott zu vertrauen. Aber Glaubenshelden sind wohl die, die auch dann noch Gott vertrauen, wenn die Wunder ausbleiben. Eigentlich wollen wir einen Glauben, der sich hier und jetzt für uns auszahlt, der uns Sicherheit bietet, Wohlstand, persönliches Glück, vielleicht eine harmonische Familie, gesunde Kinder, ein sicheres Einkommen, insgesamt ein gutes Lebensgefühl. Und wenn wir das so erleben dürfen und bestimmt können viele von euch sagen, dass sie das so erleben, dann ist das natürlich ein großer Segen und viel Grund zum Dank. Aber es hat nicht so viel mit dem Glauben zu tun, von dem der Hebräerbriefschreiber hier spricht. Und ich möchte über einen Aspekt des Glaubens sprechen, das ist mein erster Punkt, der für die Empfänger des Hebräerbriefes entscheidend war. Ich habe die Beobachtung gemacht, der Zweifel macht vor niemandem Halt. Das ist der erste Punkt. wird heute 5 Punkte in der Predigt geben. Der erste, der Zweifel macht vor niemanden Halt. Die Adressaten des Hebräerbriefes waren Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen waren und die sogleich einen hohen Preis dafür bezahlt haben. Also nicht komm zu Jesus und alles wird gut, nein, vielleicht eher im Gegenteil. Sie hatten sehr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Der Hebräerbriefschreiber erinnert sie daran. Er erinnert sie, wie standhaft sie alles ertragen haben. Sie wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft, sogar misshandelt. Einige wurden ins Gefängnis geworfen. Und man hat ihnen ihren Besitz weggenommen. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, ihr habt das damals mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Jetzt denken wir, wer so viel mit Gott erlebt hat, wer schon durch so viel Leid mit Gott gegangen ist, der ist doch schon sehr reif in seinem Glauben. Der hält doch alles aus. Aber dem war nicht so. Obwohl sie so viel mit Gott erlebt haben, waren sie jetzt kurz davor, ihren Glauben aufzugeben und zurück in ihr altes Leben zu gehen. Sie waren an einem Punkt angelangt, an dem sie endlich einen sichtbaren Beweis der Liebe und der Hilfe Gottes brauchten, und der schien auszubleiben. Der Zweifel macht vor niemandem Halt. Auch wenn wir natürlich nicht so Verfolgung erleben wie diese Christen, diese Judenchristen damals, so gibt es auch in unserem Leben Dinge, die uns aus der Bahn werfen können. Es kann sein, dass du auch schon lange mit dem Herrn unterwegs bist und viel mit Jesus erlebt hast, und dann erwischt es dich doch. Vielleicht schleichend, vielleicht ganz plötzlich, so eine Sache, die dich ins Wanken bringt. Und du hast das Gefühl, es ist unglaublich schwer geworden, zu glauben, festzuhalten. Und du empfindest auch, dass die Versuchung sehr groß ist, zurück in dein altes Leben zu gehen. Ich finde es sehr wichtig, dass wir in unserer Gemeinde, überhaupt in unseren Gemeinden, solche Glaubenszweifel ansprechen dürfen, dass die offen angesprochen werden dürfen. Es braucht Menschen, die zuhören, die uns da ernst nehmen, die uns ermutigen und zur Seite stehen und die uns vielleicht gute Argumente liefern. Obwohl es oft nicht mit unserem Intellekt zu tun hat. Es sind nicht die intellektuellen Fragen, die uns praktisch in diesen Zweifel hineinführen, sondern es hat sehr oft mit unserer Biografie zu tun, mit dem, was wir erleben. Der Hebräerbriefschreiber verwendet ein ganzes Buch, also den Hebräerbrief, um diesen Menschen, die es jetzt so schwer hatten, zu begegnen und sie beim Glauben zu halten. Und was hilft, das sind Vorbilder. Vorbilder, die da vorher schon durchgegangen sind, die trotz Schwierigkeiten am Glauben festgehalten haben. Und das ist jetzt die Absicht von Hebräer 11, wo all diese Namen aufgelistet werden. Ich habe ja nur einen kleinen Ausschnitt gelesen. Es lohnt sich, das ganze Kapitel einmal zu lesen. Vorbilder, die Schwierigkeiten gehabt haben und trotzdem treu geblieben sind. Und der Weg aus dem Zweifel oder aus der Krise heraus führt uns immer in eine neue Begegnung mit Jesus. In ein neues Verständnis dafür, wer Jesus ist und wer er für mich persönlich ist. Darum geht es im Hebräerbrief. Der Hebräerbriefschreiber stellt seinen Zuhörern Jesus ganz neu vor Augen. Seine Einzigartigkeit, seine Herrlichkeit, seine Besonderheit. Ich erinnere mich daran, wie ich selbst einmal große Glaubenszweifel hatte. Das war für mich deshalb so gefährlich, weil ich vorher Zweifel überhaupt nicht kannte. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, bin als 14-Jähriger zum Glauben an Jesus gekommen. Ich kannte überhaupt keinen Zweifel. Und als junger Evangelist, plötzlich war so eine Sache. Damals sank die Estonia, dieses große Fährschiff, in der Ostsee. Und ich habe mich damit näher beschäftigt, wie die Menschen da ertrunken sind und Dokumentationen gesehen und Hintergründe, Informationen gelesen. Und plötzlich kam dieser Zweifel, was ist, wenn das mit Gott alles nicht stimmt? Was ist, wenn er gar nicht da ist, wenn das, was du glaubst, nicht die Wahrheit ist? Und das hat mich gequält. Ich war schon damals als Evangelist in den Gemeinden unterwegs und hatte, ja, es war so, als ob mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Dieser Zweifel, der nagte an mir, einer Gemeinde und zu einer Evangelisation. Da stand eine Frau vorher auf der Bühne, die ein Zeugnis gab und die erzählte, wie Jesus sie durchgetragen hat. Sie hatte auch schwere Dinge erlebt, ihren Sohn verloren, dann starb ihr Mann, verschiedene andere Dinge. Dann erzählte sie voller Freude dort, dass Jesus sie nie im Stich gelassen hat. Es war eigentlich ein Lobgesang auf Jesus. Und das war für mich damals so bewegend, das war für mich in dem Moment ein Gottesbeweis. Der Hebräerbriefschreiber sagt, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Mir ist noch etwas aufgefallen, als ich Kapitel 11 las, und das ist mein zweiter Punkt. Gott schreibt unsere Geschichte. Ich denke, dass alle Glaubenshelden sich ihr Leben anders vorgestellt haben und auch ihre Geschichte anders geschrieben hätten, wenn sie gekonnt hätten. Zum Beispiel Abel, er fand das bestimmt nicht so toll, dass sein Bruder ihm mit Missgunst und mit Hass begegnet ist, wahrscheinlich sein ganzes Leben lang und ihn nachher umgebracht hat. Denken wir an Abraham. Abraham war wahrscheinlich kein leidenschaftlicher Camper. Auf dem Rücken seines Kamels stand nicht "I love camping", sondern er hätte es lieber anders gehabt. Er hat sich das nicht ausgesucht, sein Leben lang in Zelten zu wohnen, ein Fremder zu sein, nie Land zu besitzen. Wäre er zu Hause geblieben, hätte er es richtig bequem haben können. Aber er gehorchte Gott und machte sich auf den Weg in eine ungewisse Zukunft. Auch Noah hat sich sein Leben bestimmt anders vorgestellt. Vielleicht hat er als Junge mal gesagt, ich würde gerne mal was mit Holz machen, aber dass er dann 120 Jahre lang an der Arche baut und erleben muss, wie einsam er eigentlich ist, dass die Menschen ihn verspotten und ihn ablehnen, das hat er sich nicht ausgesucht. Auf der anderen Seite, wenn wir weiterlesen, beschreibt der Hebräerbriefschreiber, dass viele in der Kraft Gottes große Wunder getan haben. Sie haben Königreiche bezwungen. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Sie haben Löwen das Maul zugehalten. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen. Viele haben die Erfüllung von Gottes Zusagen erlebt. Und das wird dann alles so aufgelistet. Aber dann kommen die anderen. Die sind gefoltert worden, ausgepeitscht. Manche wurden ins Gefängnis geworfen, gesteinigt, zersägt, mit dem Schwert hingerichtet. Auch das berichtet Hebräer 11. Aber alle hatten denselben Glauben. Alle blieben treu bis in den Tod. Dasselbe Vertrauen, nur mit unterschiedlichem Ausgang. Und nur Gott weiß warum. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns nicht mit anderen vergleichen, dass wir sehen, dass es anderen gut geht und dass es uns vielleicht nicht so gut geht. Wir wissen nicht, welche Geschichte Gott mit uns schreibt. Wir werden vieles hier auf dieser Erde nicht bestehen. Wir dürfen uns nicht vergleichen. Und wir sehen das im Hebräerbrief, dass es einen ganz unterschiedlichen Ausgang gab, dass Gott die Geschichte geschrieben hat. Die einen wurden bewahrt, die anderen nicht. Lass Gott deine Geschichte schreiben. Wir schreiben unsere Geschichte nicht selbst. Wir kennen den Anfang und das Ende. Wir haben Gott erlebt. Wir sind Kinder Gottes geworden und jetzt sind wir auf dem Weg mit ihm und wir wissen um das Ziel, um die Ewigkeit. Aber alles dazwischen wissen wir nicht. Lass Gott die Geschichte deines Lebens schreiben. Wir bilden uns manchmal ein, dass wir sie selber schreiben können. Das liegt vielleicht daran, weil wir eine unglaubliche Freiheit haben. Wir denken vielleicht, dass wir unser Leben mit Hilfe des Glaubens in eine bestimmte Richtung lenken können. Dass wir irgendwie so die Macht dazu haben, unser Leben dementsprechend zu beeinflussen. Oder wir denken, unser Glaube ist dazu da, dass es uns gut geht. Gott muss doch auch alles tun, dass es uns gut geht. Wir sind doch seine Kinder. Und einige glauben sogar, wenn wir nur richtig glauben würden, dann bräuchten wir auch gar nicht krank sein oder arm. Aber das ist ein egoistischer Glaube. Es ist ein selbstzentrierter Glaube. Wir benutzen Gott. Mir fiel da ein Gebet ein, eines amerikanischen Schriftstellers. Das bringt das sehr gut zum Ausdruck, dass wir gerne Gott so hätten, dass es uns gut tut. Ein Gebet von Wilbur Rees, ich zitiere einmal, ich hätte gern für $3 Gott. Bitte nicht so viel, dass er meine Seele angreift oder meinen Schlaf stört, aber gerade so viel, wie es einer Tasse heißen Kaffee oder einem Nickerchen in der Sonne gleichkommt. Ich möchte nicht so viel von ihm, dass ich einen Schwarzen lieben oder mit einem Flüchtling Rüben ernten muss. Ich möchte Begeisterung, nicht Änderung. Ich möchte die Wärme des Mutterleibes, nicht die Wiedergeburt. Ich möchte ein Pfund Ewigkeit in einer Papiertüte. Ich hätte gern für $3 Gott, bitte. Und dass wir Gott benutzen, merkt man daran, wenn etwas nicht so läuft in unserem Leben, wie wir es uns vorgestellt haben, dass wir dann Gott anklagen oder sagen, Gott, wo bist du? Hast du mich noch lieb? Ich kann nicht mehr glauben, ich erlebe nichts mit Gott, ich fühle nichts, er ist nicht da. Hast du dein Leben wirklich in Gottes Hand gelegt und darf er die Geschichte deines Lebens schreiben? Vertraust du ihm, egal was geschieht? Oder bastelst du selber an deiner Zukunft? Ich komme zum dritten Punkt. Der Glaube macht Erfahrungen, aber er lebt nicht von Erfahrungen. Ich sage es nochmal, der Glaube macht Erfahrungen, aber er lebt nicht von Erfahrungen. Das ist ein feiner, aber sehr wichtiger Unterschied. Denken wir mal an Noah, der wahrscheinlich 120 Jahre lang Arche gebaut hat. Und es hat ja bis zu der Sintflut nicht geregnet. Man hätte Noah gewünscht, dass es zwischendurch einmal geregnet hätte. Dann hätten wenigstens die Leute ihn nicht so verspottet. Aber er hat diese Erfahrung nicht gemacht. Ich spreche gerne über mein Glaubensleben und vor allem auch über die Wunder, die ich schon erlebt habe, die vielen Gebetserhörungen. Und das geht euch wahrscheinlich auch so. Wir haben so unsere Geschichten, wo Gott eingegriffen hat. Ihr habt auch schon viel mit Jesus erlebt und könnt wahrscheinlich auch viel erzählen. Der Glaube macht natürlich Erfahrungen und Gott schenkt uns diese Highlights. Und so Gott will, werden wir auch in Zukunft noch viele Erfahrungen mit Jesus machen. Aber wir dürfen unseren Glauben nicht daran festmachen. Denn es kommen die Zeiten, da bleiben die Wunder aus. Ein geliebter Mensch zum Beispiel wird nicht geheilt und stirbt. Es passieren schreckliche Dinge und Gott schweigt. Ich habe einen Freund, oder ich kenne mehrere, aber einen guten Freund, dessen Frau Depressionen hat. Wir beten so viel für sie, aber es ändert sich nichts. Sie wird nicht gesund. Was ist mit den vielen Geschwistern, die Verfolgung erleben? Ein Glaube, der sich auf Erfahrung stützt oder auf Erfahrungen sich gründet, der führt uns immer aufs Glatteis. Deshalb ist es gut, wenn wir Vertrauen gelernt haben, der auch dann standhält, oder das Vertrauen, das auch dann standhält, wenn die Erfahrung ausbleibt. Unser Glaube gründet sich auf wirklich Geschehenes, auf historische Fakten, die wir in vielen Fällen nicht zweifelsfrei überprüfen können. Denken wir nur einmal hier an Vers 2, dass wir sehen durch den Glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat. Also der unsichtbare Gott, den noch keiner von uns gesehen hat, hat in weiten Teilen ein unsichtbares, für uns unsichtbares Universum geschaffen und wir waren alle nicht dabei. Auch Abraham, Noah, Mose und all die anderen, sie waren nicht dabei. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen wurde. Wir waren auch bei der Auferstehung nicht dabei. Und doch ist es geschehen. Unser Glaube wäre vergeblich, er wäre sinnlos, wenn Jesus nicht leibhaftig von den Toten auferstanden wäre. Und Jesus sagt ja damals zu Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Unser persönlicher Glaube gründet sich darauf, dass Gott sich uns offenbart hat. Wir haben diese Erfahrung gemacht, dass Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Und dass er das für uns, für mich getan hat. Und wir haben das im Glauben annehmen können. Wir haben diese Erfahrung gemacht, dass Gott in unser Leben getreten ist durch seinen Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist gibt uns die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Und jetzt glauben wir an diesen unsichtbaren Gott. Wir glauben daran, dass er die Welt erschaffen hat, dass er Anfang und Ende ist. Wir glauben an die Auferstehung Jesu, an einen lebendigen Herrn. Das ist das, was Gott uns geschenkt hat. Ich möchte euch von einer kleinen Begegnung erzählen, die ich vor vielen Jahren hatte. Da kam ein kleiner Junge aus der Nachbarschaft zu mir und er erzählte mir voller Begeisterung, dass er von seinem Papa ein Fahrrad zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und er war überglücklich. Das Problem war nur, es war im Sommer und Weihnachten war noch ungefähr ein halbes Jahr, dauerte noch so lange. Aber das spielte für den Jungen überhaupt keine Rolle. Er strahlte über das ganze Gesicht, als ob er dieses Fahrrad schon besitzen würde. Der Papa hatte es versprochen. Und er bekommt dieses Fahrrad. Ich erinnere mich heute noch an die Situation. Das ist im Grunde die Auslegung von diesem Vers. Der Glaube aber ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und das ist der vierte Punkt. Der Glaube vertraut den Zusagen Gottes, ungeachtet der Lebensumstände. Ich sage es nochmal, Punkt 4. Der Glaube vertraut den Zusagen Gottes, ungeachtet der Lebensumstände. Warum war das für den Jungen so klar? Ganz einfach, er vertraute seinem Vater. Der Papa hat es gesagt und deshalb ist die Sache ganz klar. Es besteht kein Zweifel. Und so kann Paulus sagen in Titus 1, Vers 2, wir hoffen auf das ewige Leben, das Gott uns vor allen Zeiten zugesagt hat und Gott lügt nicht. Hier wird deutlich, was die Bibel meint, wenn sie von Hoffnung spricht. Es ist diese gewisse, begründete Hoffnung. Die Erfüllung steht noch aus. Wir haben es noch nicht. Aber es besteht kein Zweifel. Gott ist treu und zuverlässig. Und er hat sein Wort noch nie gebrochen. Und dieser Glaube zeichnet sich durch Vorfreude aus. Wir haben das bei Petrus gelesen. Und hier jetzt in Hebräer 11, Vers 13 steht, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Also diese alttestamentlichen Gläubigen, die haben ja Jesus nie persönlich kennengelernt. Und sie haben das, was Gott versprochen hat, zu Lebzeiten nicht erhalten. Aber sie haben der Verheißung Gottes geglaubt. Sie warteten trotzdem voller Freude darauf. Sie glaubten schon an die Auferstehung der Toten. Sie glaubten an die Erlösung, dass Gott einen Messias schicken würde. Sie glaubten den Verheißungen Gottes und sie haben sich wie Bolle darauf gefreut. Und das zeigt, wie real damals schon im Alten Testament für die Menschen die Erlösung war, das ewige Leben war. Und erst recht für uns heute, die wir Jesus persönlich kennengelernt haben, nach Kreuz und Auferstehung. Wie real das ist, das, was Jesus für uns getan hat. Und der Hebräerbriefschreiber benutzt ja dann in Kapitel 12 das Bild des Marathonlaufes. Wir sind immer noch am Laufen und das Ziel steht noch bevor. Und die alttestamentlichen Gläubigen, die feuern uns sozusagen an. Das sind die Schar der Gläubigen, die das Ziel schon erreicht haben. Die sind schon am Ziel. Aber sie warten auf uns. Die Siegerehrung, die hat noch nicht stattgefunden. Sie warten, bis wir auch das Ziel erreichen. Und dann kommt die Siegerehrung. Dann kommt das milliardenschwere Preisgeld. Dann wird alles wunderbar werden. Noch ein letzter Punkt. Punkt 5. Biblischer Glaube ist ein Dennoch-Glaube. Ich habe vor kurzem mit meinem Freund gesprochen, dessen Frau diese Depressionen hat und er muss sehr viele Lasten tragen zu Hause mit der Familie. Jetzt kam dazu, dass er selber noch gesundheitliche Probleme bekam und dass es auch beruflich für ihn schwierig wurde. Und er sagte zu mir, wir gingen spazieren hier im Westerwald und saßen irgendwo auf einer Bank. Und dann sagte er zu mir, ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich langsam mal zu Gott sagen möchte, Herr, jetzt reicht es. Jetzt wird es Zeit, dass du mir mal einen Beweis deiner Liebe lieferst. Und ich sagte zu ihm, ja, ich verstehe das, aber du kannst auch beten, Herr, auch wenn ich dich momentan nicht verstehe und nicht erlebe, ich möchte dir sagen, dass ich dir trotzdem völlig vertraue. Egal, was passiert. Und dass ich darauf warte, bis deine Zeit gekommen ist. Und er sagte dann, ja, das Erste könnte er bejahen, dass er Gott völlig vertrauen will, trotz allem. Aber das Zweite, zu warten, bis Gott eingreift, das kann er momentan nicht. Ja, wie betet man richtig in so einer schweren Situation? Ich denke, beides ist richtig. Das tiefe Vertrauen zu Gott, ungeachtet meiner Lebensumstände, aber auch mutiges und herausforderndes Leben. Es ist der Glaube, den die drei Freunde von Daniel im Feuerofen hatten, die ja nicht vor dem Standbild von Nebuchadnezzar niedergefallen sind. Und die sagen, Gott, den wir verehren, der kann uns bewahren. Es ist für ihn kein Problem, uns hier aus dem Feuer zu holen. Aber wenn er es nicht tut, dann beten wir noch lange nicht das Standbild an. Wenn Gott jetzt nicht eingreift, wenn Gott unsere Lebensumstände nicht ändert, dann ändert sich nichts im Vertrauen zu ihm. Dann sterben wir vielleicht. Dann sehen wir uns im Himmel wieder. Gott macht keinen Fehler. Ja, und so können wir beten, Jesus, ich vertraue dir völlig. Egal, was passiert, du wirst mich nicht los. Ich werde nicht aufhören, mein ganzes Leben auf diese eine Karte zu setzen, auf dich. Aber ich möchte dich trotzdem daran erinnern, dass es mir sehr schlecht geht, dass ich sehr unzufrieden bin, dass ich dringend deine Hilfe und deinen Trost brauche. Es erinnert an Psalm 73. Meine Nichte starb mit 32 Jahren an Krebs und hat ihre zwei kleinen Kinder hinterlassen. War sehr dramatisch, aber Gott hat es ihr dann geschenkt, dass sie loslassen konnte. Und wir haben wirklich die Herrlichkeit Jesu gesehen in dem Moment. Und sie ging zum Schluss in ein Hospiz und hat in ihrer Wohnung so eine Art Klagemauer gehabt. Das war die Tür zum Keller. Da standen viele Bibelverse, viele gute Wünsche, hat sie dort alle aufgeklebt. Und dort war ein Vers, das war dieser Dennoch-Glaube aus Psalm 73. Das nahm sie dann mit ins Hospiz. doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Selbst krank und völlig geschwächt bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater, du weißt, wo wir gerade stehen und wie es uns geht. Du siehst, ob wir voller Vertrauen sind oder ob wir große Kämpfe zu kämpfen haben. Danke, dass du uns kennst und dass du uns siehst. Und ich lobe und preise dich für deine Treue. Ich danke dir, dass du uns festhältst, wenn wir in der Gefahr stehen, zu fallen oder zurückzuweichen. Dann tust du alles, um uns bei dir zu halten. Hilf uns, Herr, dass wir nicht falsche Entscheidungen treffen, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen, welches eine große Belohnung hat. Ich bitte dich, Herr, dass wir gerade jetzt auch in diesen komischen Zeiten, dass du uns da nah bei dir hältst und dass du unseren Glauben stärkst, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen und dich noch mehr loben und preisen und erleben, wie du dich durch uns verherrlichst, durch unsere Gemeinde, durch jeden von uns. Danke, Jesus, für das, was du für uns getan hast, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Herr, du hast so einen hohen Preis dafür bezahlt, aus Liebe zu uns. Und dafür loben und preisen wir dich. Und du wirst uns auch alles andere geben, was wir nötig haben. Und du führst uns ans Ziel. Wir vertrauen dir, dass unser Leben in deiner Hand ist und dass du unsere Geschichte schreibst. Und wir wollen nicht nach den Erfahrungen schauen, sondern wir wollen dir vertrauen, unabhängig, in welchen Lebensumständen wir uns befinden. Danke, dass du uns diesen Glauben schenkst. In Jesu Namen. Amen.